sind halt nicht so wie Amerika ein Land mit einer Struktur und 500 Millionen oder 400 Millionen Leute. Oder die Chinesen. Ja? Wir sind eine Ansammlung von Ländern mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Vielleicht ist der richtige Ansatz Payment Roaming. Was würde bedeuten, wenn ich jetzt Blue Code nehme, nach besagter Italien gehe und dort einen italienischen QR-Code abscanne? Was muss jetzt passieren, rechtlich, technisch, kommerziell, damit das reibungslos geht?
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Chris Birkner. Wenn ihr die erste Folge schon gehört habt, dann ist es super, weil die zweite Folge setzt drauf auf. Wenn ihr sie nicht gehört habt, dann bitte aber noch einmal vorab vielleicht anhören, weil das sind ganz spannende Dinge über seine Person, werden da zwischen uns beiden besprochen. Chris, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die trotzdem sagen, sie fangen jetzt im zweiten Teil an, stelle ich doch kurz noch einmal vor.
Sehr gern. Christian Birkner, ich bin Geschäftsführer von der Firma Blue Code, ein mobiles Zahlverfahren. Bin Tech-Unternehmer, Startup-Mensch und ja, das Projekt jetzt geht um Mobile Payment.
Jetzt würde ich gerne, nachdem wir in der ersten Folge sehr viel über dich gesprochen haben, was total spannend ist aus meiner Sicht, um überhaupt zu verstehen, warum jetzt du mit so einer Mission und Vision im Blue Code tätig bist. Ja. Vielleicht nimm uns da ein bisschen mit zu Blue Code jetzt. Ja. Ihr habt es damals begonnen, habt es eigentlich versucht, na, das erzählst am besten du jetzt, ein bisschen die Anfänge und wo ihr jetzt seid.
Na, sehr gerne, es ist auch eine längere Geschichte, aber Kurzversion ist die, wir haben, das Projekt hat in Tirol begonnen. Visionär von damals Michael Suitner war der Gründer, der ursprüngliche, deiner Hypo-Tirol-Bank. Und die gute Hypo-Tirol-Bank hat den M-Preis mitgenommen. Und da ist man in so einer, möchte man sagen, Closed Loop, konnten Hypo-Tirol-Kunden beim M-Preis mit einem Strichcode bezahlen. So hat die Geburtsgeschichte von Blue Code dann das System technisch gut funktioniert, ging es dann weiter. Das muss mehr parteienfähig sein. Da müssen mehr Banken ran und da müssen mehr Händler ran, damit das wirklich eine Skalierungsmöglichkeit hat. Und das ist die zweite Phase, dann ein Scheme draus zu bauen, also ein Mehrparteien-System, genau gesagt ein Vierparteien-System, also die Issuing-Banken, die Bank des Zahlers versuchen zu motivieren, die Bank des Händlers, den sogenannten Acquirer, um dann nach und nach dieses verrückte Henne-Ei-Problem zu lösen. Für die Zuschauer, die dem nicht so bekannt sind, wenn Blue Code nur bei wenigen Händlern funktioniert, dann wird natürlich die kontoführende Bank sagen, sehr geehrter Herr Birkner, nette Idee, aber das funktioniert an zu wenig Orten, das kann ich nicht bewerben. Wenn die Bank aber nicht bewirbt, dann sagt auch der Händler, von Blue Code noch nie was gehört, ich werde das nicht aufschalten. Und dann steckt man im Limbo, das kann Jahre dauern. In Europa gibt es 12 so Beispiele, die jetzt live sind und 50, die es versucht haben, oder auch Hunderte. Dieses Henne-Ei-Problem zu durchschlagen, ist dann die zweite Mission. Und das ist uns zum Teil gelungen. Ich mag da ganz ehrlich sein. Also viele, wir haben ja 400 Issuing-Banken, ein Dutzend Acquirer circa, die Reves, vielen Dank, Spar, also die großen Händler sind da drin. Aber ich konnte dann über all die Jahre mit Blue Code nicht bei der Blumenhändlerin im 22. Bezirk bezahlen. Die war nicht angeschlossen am System. Und so ging es dann halt in die dritte Phase. Also wie löst man Henne-Ei? Aber das waren die Ursprungsgedanken. Und da muss man halt trotzdem viel Technik machen, dass das überhaupt geht, auch beim Lidl und beim Rewe, beim Spar. Viel Juristerei lösen. Es müssen alle ihre Rechte, Pflichten haben. Es muss sich finanziell für alle irgendwie lohnen, für den Händler, aber auch für die Banken. Das war wirklich die Ursprungsherausforderung und circa die Hälfte der Blue Code-Reise.
Jetzt muss ich dazu sagen, du hast das Wort Scheme vorher gesagt. Und Scheme, also du hast ja gesagt, Acquirer, Issuer und Scheme, das sind ja alles Begriffe, die aus der Kreditkartenwelt kommen. Mhm. Also der Acquirer ist ja derjenige, der als Bank als Beispiel einen Händlervertrag mit der Rewe ZB abschließt. Mhm. Der Issuer ist der, der uns als Konsument seine Karte gibt oder generell die Möglichkeit, als Konsument zum Bezahlen gibt. Und Scheme ist immer so der Begriff gewesen für klassische Kartengesellschaft wie Visa, Master. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, auch in der Vergangenheit, du nimmst diese Begriffe nur, um die Brücke zu schlagen, dass man im Payment weiß, von welchen Themen du sprichst. Ja. Ja. Viele haben das ja missverstanden aus meiner Sicht und haben gemeint, du wirst so unter Anführungszeichen die Visa dieser Welt werden oder Mastercard dieser Welt. Ja. Aber liege ich da richtig oder hast du gesagt, nein, weil wir vorher im ersten Teil ja auch gesagt haben, du bist jemand alles oder nichts, ja, so wie wir gesagt haben. Ja. Oder war wirklich der Gedanke dahinter, es soll sein, also Blue Code wird Visa 2. Natürlich nicht Visa 2, sondern wird eine neue, unter Anführungszeichen, Bezahlform.
Die richtige Antwort ist irgendwo dazwischen. Die Firma Visa und Mastercard, das sind gewaltig geniale Firmen. Das muss man sich mal geben. Man nimmt eine Plastikkarte, die geht in Chiang Mai am Suppenstand und am Surflayer in Costa Rica und das Ding funktioniert in so einer Scale. Das heißt, der Anspruch, sowas machen zu wollen, ist schon ein großer. Es ging eher darum, wenn der Formatwechsel kommt, eben von der Karte ins Telefon, dann muss man, das ist die Ursprungs-DNA der ganzen Idee, rechtlich, technisch und kommerziell überlegen, wie soll das ablaufen? Wie soll das juristisch ablaufen, dass ich mit dem Mobiltelefon ohne die bestehenden Dinge bezahle und technisch und kommerziell das Gleiche? Und dafür ist schon die Analogie, man braucht ein Scheme, nämlich ein Regelwerk, wie das zu funktionieren hat. Wir haben es aber Blue Code aus einem ganz genauen Grund so genannt. Der Code, den blauen Code, blau steht für Europa, das ist ein unglaublich generischer Begriff. Blue als Farbe, Code, das Wort Code. Wir haben es trotzdem geschafft, das zu trademarken, aber es ist so generisch, dass wir eben gesagt haben, das muss keine Consumer-Marke sein, aber wir müssen irgendwie durch die Farbe ausdrücken, die Herkunft der europäischen DNA und ich muss ja als Kunde wissen, kann ich mit diesem blauen Ding da bezahlen oder nimmt das nur schwarze? Also ich muss irgendwie einen Branding-Nenner schon finden. Und den haben wir eher in der Farbe gesucht, nicht so sehr im Namen, weil das Blue Code so generisch ist. Das heißt, der Anspruch war nicht, dass da überall Plakate rumschwirren mit dem Brand, sondern dass wir an der Farbe es schaffen, dass wir dieses neu definieren, wie das funktioniert. Und dafür braucht es aber Scheme, dafür braucht es Regeln. Ja? Also wahrscheinlich so irgendwo dazwischen.
Jetzt muss man aber auch wissen, das war vor 8 Jahren, wie ihr begonnen habt. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, viele, die mich kennen, die wissen, ich bin auch polarisierend, was solche Dinge betrifft. Vor 8 Jahren haben wir haben die Kartengesellschaften noch versucht, ihre Karte am Markt wirklich schön, die physische Karte zu platzieren. Ihr habt das schon am Handy gemacht. Jetzt kommen wir wieder zurück zum ersten Teil. Eigentlich, die Zukunft wird am Handy sich abspielen. Also wir haben auch vorher schon festgestellt, dass das Bezahlen läuft entweder über die App oder generell über App oder jetzt über Apple Pay, Google Pay. Das heißt, da war sie aus meiner Sicht jetzt Vorreiter, deshalb die erste These. Die zweite, und das habe ich so spannend auch gefunden, in dem ganzen Thema Blue Code, ihr habt ja auch immer versucht, neben dem klassischen Transaktionsverlauf, also Transaktionsabwicklung, neue Wege zu finden, auch was das Thema der Kundenerkennung und Kundenhistorie ist, oder? Ja. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Vielleicht nimmst du uns da auch ein bisschen mit, was da die Entwicklung war.
Ja. Also, wie wir gesagt haben, Formatwechsel von Plastik ins Telefon. Wir schreiben mal die Regeln neu. Muss aber nicht gut den Banken zuhören. Es ist ein Bankenplay. Mhm. Was ist den Banken wichtig, wenn man das neu aufsetzt? Und da kommen schon die ersten Missverständnisse. Aber was man rausziehen konnte, war erstens, diese Regeln, wenn sie denn neu sind, ich muss was verdienen. Das macht Sinn. Also ich kann jetzt in der neuen Welt nicht viel weniger verdienen als vorher, weil dann bin ich unglücklich. Völlig richtig. Also es geht eher ums Kommerzielle. Das Zweite ist die Kundendaten. Also eine Bank hat schon über Jahre und teilweise Jahrzehnte die Kunden an die Strecke gebracht. Die haben sogenannte KYC, die werden brav überprüft. Aber das ist das Eigentum der Bank, also das ist die Geschäftsbeziehung. Die gibt man natürlich nicht gerne her, zu Recht. Ja, indem man sagt, was passiert mit den Daten der Zahler? Also da ging es eher so um juristische Fragen, aber auch um strategische Fragen. Und technisch natürlich das Gleiche. Eine Bank alleine kann kein Scheme machen. Es braucht eine Gruppe. Das heißt, da müssten wir uns auf irgendwelche Standards einigen. Und die Komplexität zu sagen, wie läuft es dann technisch, wenn jetzt da mehrere mitmachen? Wie fließen da Gelder und Co.? Also kurzum, wir haben dann ein paar Dinge reinstampfen müssen in das System. Das erste ist eben, die Daten müssen zur Gänze, in unserer Ansicht nach, bei der Bank bleiben. Mhm. Blue Code darf nie, es gibt auch keinen API-Call in unserer Plattform, wo wir einen Namen, eine IBAN, eine Telefonnummer, eine E-Mail, darf nicht ins Haus. Und zwar nicht, weil wir sie juristisch ausschließen. Es darf keine Möglichkeit geben, dass so ein Attribut in die Blue Code International AG hineinkommt, technisch. Weil wenn es nicht reinkommt, kann es auch nicht leaken und dann kann es auch nicht downstream irgendwo verschwinden. Das war einer dieser Grundpfeiler, an denen wir gar nichts mehr ändern können, weil das sind in die Regeln reingeschrieben und ich kann es dann nachher kurz stellen, wir können die Regeln gar nicht mehr ändern. Also das war wirklich einer der Pillars. Der zweite mit dem Geschäftsmodell war völlig klar, dass man etwas finden muss, wo die Bank mal verdient und wir erst nachdem die Bank verdient hat, weil sonst kommt das nicht gut. Also wir haben so einen Revenue Share über der sogenannten Interchange. Und auch das können wir nicht mehr ändern. Blue Code kann nicht, wenn das mal funktionieren sollte, sagen, so, jetzt haben wir es, jetzt schicken wir unsere sogenannten Member Letter raus oder die Briefchen an unsere Banken und jetzt fangen wir an zu chargen, weil jetzt ist das System da. Das geht juristisch nicht. Und das dritte dann eben Governance, wie macht man so ein Regelwerk, haben wir dann entschieden, die Banken, die die meisten Transaktionen machen, Issuing-Seite und Acquiring-Seite, die haben mehr Stimmen und wir selber haben die Minderheit in dem Ruleboard. Das war von Beginn weg die Grundidee, wir bauen ein neues Regelwerk, aber so, dass die Hauptbedenken der Banken, die ja richtig sind, hoffentlich Rechnung getragen ist. Dass das ein faires, stabiles, skalierbares System auch für die Zukunft ist. Und das ist bis heute so, weil wie gesagt, wir können es gar nicht mehr ändern.
Jetzt hat es ja die Europameisterschaft gegeben und da hast du uns auch im heurigen Jahr mitgenommen. Du hast ja da etwas geschafft, aber das musst du am besten jetzt erklären selber. Ja. Du hast ja da nicht nur, dass ihr die Möglichkeit gefunden habt, das Netzwerk zu erweitern, sondern ihr habt ja auch technisch eine, aus meiner Sicht, das Roaming jetzt neu erfunden fürs Payment. Vielleicht nimmst du uns da kurz einmal mit.
Sehr gerne. Diese erste Phase, habe ich kurz geschildert, kommt Blue Code relativ weit, aber natürlich noch keine richtigen Netzwerkeffekte. Genau aus dem fehlenden Henne-Ei-Problem. Wir haben dann natürlich mal alle anderen angerufen in Europa, die das auch machen. Also die Schweden haben Swish. 95% der schwedischen Bevölkerung nutzt Swish. Das sind Milliarden von Transaktionen, gegründet 2012, also 12 Jahre am Start, aber beeindruckend. Die Norweger haben Vipps, die Dänen haben Mobile Pay, die Polen haben Blick, die Spanier haben Bizum, die Italiener haben Bankomat. Es gibt insgesamt 11 Systeme mit ca. 100 Millionen Nutzern, die es schon gut machen in ihrem eigenen Land. Wir haben natürlich zuerst analysiert, warum ist uns das in Österreich nicht so gelungen? Und dann war schon relativ klar, ein Grund kann sein, all diese Systeme gehören den Banken. Mhm. Ja, wir sind privat finanziert. Das heißt, natürlich in der DNA von Blue Code war nämlich der erste Grundfehler, dass wenn es den Banken nicht gehört, kann ich nachvollziehen, dass die sagen, also ein fremdes Element, das ist zu riskant etc. Deswegen haben wir mal alle zusammengerufen und gesagt, okay, wie kann man zusammen was tun? Und weil wir eben diese einzigartige Stellung haben, eben for good and bad, war ich dann mal technischer Chairman, um anzuschauen, kann man die Systeme miteinander so vernetzen, dass jeder dem anderen sein Akzeptanznetz, sein Händler nutzen kann? Das hat teilweise 10 Jahre gedauert, hat Milliarden gekostet. Und so ist dieser Begriff Roaming entstanden. Beim Roaming ist es ja auch so, ich habe einen Vertrag mit meinem Carrier, sagen wir jetzt mal die A1, da zahle ich monatlich hin. Ich als Kunde habe die Terms and Conditions, die AGBs mit A1 unterschrieben, das ist das Juristische an mich, dass ich mich halte und das A1 sich halte und that's it. Und wenn ich jetzt in Rom lande, ich mache mir gar keine Gedanken, es wird funktionieren, ich kann anrufen, SMS schicken und Daten und irgendwie geht's. Der Grund, warum es irgendwie geht, ist, weil A1 mit einem anderen Carrier in dieses Roaming eingetreten ist. Da werden die Packets hin und her geschoben, die Berichte gehen rum, einer schuldet dem anderen. Das passiert alles zwischen den Carriern. Und dann, wie gesagt, hey, das ist eine europäische DNA. Wir sind halt nicht so wie Amerika, ein Land mit einer Struktur und 500 Millionen oder 400 Millionen Leute. Oder die Chinesen, ja. Wir sind eine Ansammlung von Ländern mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Vielleicht ist der richtige Ansatz Payment Roaming. Was würde bedeuten, wenn ich jetzt Blue Code nehme, nach besagter Italien gehe und dort einen italienischen QR-Code abscanne? Was muss jetzt passieren, rechtlich, technisch, kommerziell, damit das reibungslos geht? Und so haben wir das mal analysiert, haben das dann den anderen vorgeschlagen und ich durfte
die
dann
anderen,
die anderen 10 Zahlsysteme, die Swish, Vipps, Mobile Pay, haben wir alle ihre Systeme angeschaut, also alle Scheme Rules gelesen, alle APIs angesehen, alle Attribute, Dual Message, Single Message, die ganzen Payment-Wahnsinn und haben dann eine Plattform gebaut, die Roaming ermöglicht, dass eben, wenn jetzt Bluecode im anderen Land ist, scanne ich dort einen fremden QR-Code. Das Bluecode-System wird sagen, ich kenne den nicht, das ist nicht von mir. Mhm. Und schickt den an diese Roaming Bridge, wie wir sie nennen, die weiß, wo es herkommt, geht nach Italien, holt sich die Metadaten über die Transaktion, schickt es zurück. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann einfach als Kunde auf OK drücken, ich merke die Komplexität nicht und ich zahle. Und das wollten wir dann mit Schweiz, war es Twint und Bankomat und Bluecode, haben wir dann gezeigt, dass das wirklich auch im echten Leben geht. Und dann kam die Euro ums Eck gerauscht, der größte europäische Event. Und der Hauptsponsor ist aber Alipay Plus, eine Firma Singapur. Und die haben uns dann kontaktiert, weil die kennen wir seit vielen Jahren und haben gesagt, ob wir da helfen könnten, die Stadien auszurüsten mit Alipay Plus. Und haben wir gesagt, okay, also wir können jetzt da nicht ein asiatisches System, also das macht jetzt wenig Sinn, aber wir können die europäischen QR-Codes hintun. Ich bin auch Member im European Payment Council. Dort haben wir diese Struktur eingereicht, die wurde angenommen. Das heißt, wir haben einen Europa-Standard. Wenn die den lernen, sind wir froh, wenn die hierher kommen und Geld ausgeben. Dann könnten wir noch überlegen, ob wir roamen. Also sollen wir die auch gerade einbeziehen, dass wir Europäer ihre Codes scannen dürfen. Mhm. Das heißt, wenn wir verreisen, dass wir in diesen 90 Millionen Händlern auch zahlen können.
In Asien jetzt.
In Asien,
für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und so kam eins zum anderen, haben wir dann Alipay an diese Brücke auch noch angehängt und die Verträge und das Juristerei und das technische, kommerzielle erledigt und konnten dann an der Euro zeigen, weil wir waren nun mal in Europa, also dass wir da als Bluecode ins Alipay-Netz zahlen können. Ja. Das hat dann wirklich gut funktioniert und dann, weil das so Spaß gemacht hat, haben wir das Ganze nochmal gemacht mit den 30 Kartennetzen von Discover Global Network. Wir sind danach Chicago geflogen und haben das da mal durchgespielt. Und jetzt konnten wir vor 2-3 Wochen als Bluecode announcen, dass wir jetzt auch NFC, also kontaktlos lernen und wir ins Netz von Discover hineinzahlen können. Das ist in Österreich Diners, in Brasilien ILO, in China via UnionPay, aber Indien RuPay, Türkei Troy. Das sind 70 Millionen Händler, wo jetzt Bluecode funktioniert. Ich kann einfach nur klick, klick, tap. Und dann geht die Transaktion durch. Für den Bluecode-Nutzer bleibt es eine Bluecode-Transaktion, für unsere Banken bleibt es eine Bluecode-Transaktion, aber wir roamen ins Netz des anderen. Und das ist die Idee jetzt mit dem Payment-Roaming. Wenn wir da alle Regionen freischalten von unseren 50 Roaming-Partnern, sind das 90 plus 70, sind das 160 Millionen Händler-Akzeptanz. Das ist dann größer als so wir zumindest jedes Scheme der Welt. Also das wäre dann so die Idee. Vielleicht ist dieser Roaming-Ansatz die Lösung, dass wir Europäer unsere eigenen Systeme nutzen, immer in unserem Land, aber durch diese Idee dann doch weltweit Akzeptanz finden.
Jetzt die zweite Frage, weil du immer von Henne-Ei sprichst. Wie schaut es denn dann mit den Konsumenten aus?
Dann wäre zumindest mal das Bett gelegt, dass es überall geht.
Ja.
Ja. Jetzt, wir waren auch sehr involviert mit der EU-Kommission bei dieser Öffnung der iOS-Antenne. Also ich hoffe, das wird alles nicht zu technisch, aber für die Payment-Leute, da weiß man, Apple Pay hatte bis vor wenigen Monaten das Monopol auf die eigene NFC, Kontaktlos-Schnittstelle. Das Monopol ist gefallen. Das heißt, jetzt kann jede Bank selber auch auf dem Apple-Betriebssystem klick, klick, tap. Ja. Und da waren wir sehr involviert, auch technisch. Da kamen immer die Schnittstellen und wieder rückwärts. Das war sehr spannend. Und ja, jetzt ist das Bett gelegt, dass wir im nächsten Jahr, Q1, können wir dann überall auf iOS und Android Doppelklick, Tap, Doppelklick, Scan, überall bezahlen. Und jetzt die Frage ist richtig, wenn das da ist, was jetzt?
Genau.
Ja. Und da ist natürlich jetzt die Gespräche am Laufen, dass man jetzt mit Banken eine andere Art von Diskussion führt. Jetzt kann man ein Bluecode SDK, also die Technologie, in die eigene Banking-App einbauen. Ja. Dann diese App-Update an die Endkunden schicken. Also dann wache ich an einem Samstagabend als Kunde der Bank X auf. Dann steht neue Version der App. Und dann steht im Pop-up, möchtest du gerade zahlen mit deiner App direkt vom Konto nach europäischen Regeln und möchtest du es gerade mit dem Doppelklick verheiraten, dann drück da. Und wenn der Kunde das macht, dann wird Doppelklick Tab. Bedeutet dann, dass man nicht mehr als kontoführende Bank zum Beispiel die Apple Fees bezahlen muss oder auch International Card Fees. Also da kann man jetzt vielleicht neu ökonomisch aufsetzen, wie das funktioniert. Wir sehen es aber gar nicht so, ehrlich gesagt, als Competition, sondern das ist so ein häufiger Geschäftsverfall. Es kann Sinn machen, dass ich hin und wieder mit Doppelklick direkt mit der Banking-App bezahle, aber trotzdem werde ich meine Plastikkarte nämlich an häufig benutzen und kann die weiterhin ans Terminal halten. Also unsere Zielsetzung jetzt ist, mit Banken zusammen diese Wertschöpfung in die Banking-App zu bringen, weil wenn man sich überlegt, was da eigentlich in der Branche passiert, ist schon frappant. Banken investieren unglaublich in den Endkunden. Und wenn es dann um den wichtigsten und häufigsten und ehrlichsten Geschäftsverfall geht, dann bittet man den besagten Endkunden, seine Karte in eine fremde App reinzuladen, die eigentlich mehr als bekannt ist. Und wie gesagt, ich liebe die Firma Apple und auch Google, aber die sehr bekannt sind, die Kundenreise dann zu übernehmen. Ja? Das heißt, jetzt gibt man diesen den Geschäftsverfall gibt man ab. Man bezahlt auch noch für das Privileg. Also es kostet ja mit jeder Transaktion, muss dem CFO einer Bank zu zittern beginnen, weil von den 20 Basispunkten Interchange geht jetzt da einiges in die USA. Und dieses Pattern zu zumindest mit einer anderen Option zu erweitern, ist jetzt das Ziel. Spannend ist, dass unsere Heimat hier Österreich haben wir es erfunden. Da werden wir natürlich viele Gespräche führen. Aber dieses Verfahren geht natürlich jetzt in ganz Europa. Also wir können jetzt auch mit und reden auch mit Banken, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in Österreich zu Hause sind, sondern in ganz Europa zu Hause.
Wie sieht denn zum Beispiel im Osten aus, also in den neuen europäischen Ländern? Ich glaube, dass es dort ganz, ganz spannend ist, weil die sind ja in vielen technologischen Schritten ja vor uns immer gewesen. Ja. Seid ihr da auch in Gesprächen in den, zum Beispiel mit den Nachbarländern oder auch mit Kroatien, Serbien?
Ist wirklich noch ein Fleckenteppich, aber ein sehr spannender, denn in manchen Ländern ist dieser Schwung auf das sogenannte Instant Payment dort anders interpretiert. In unseren Breitengraden wird Instant Payment zumindest häufig interpretiert, also jetzt muss man was investieren und dann wird das Geld unglaublich schnell aufs andere Konto geschickt, aber ohne Geschäftsmodell, teilweise mit einer Angst, dass da das Fraud Management ist viel schwieriger und. In anderen Ländern ist zumindest der Versuch da, zu sagen, wenn man das in den Zahlungsverkehr einbettet am Point of Sale, vielleicht kann man da ein Geschäftsmodell drumherum wrappen, weil der Händler ist ja bereit, zumindest eine faire Gebühr zu zahlen, wenn sie denn nicht so hoch ist. Also richtig, in anderen Ländern merkt man oftmals leider ein bisschen Alleingänge, aber immerhin, es passiert was. Und da wird im nächsten Jahr, also ich glaube zu sagen, im 25 wird das, also das faszinierendste Payment-Jahr, ich glaube, das kann man sagen, weil einerseits kommen diese regulatorischen Ströme, sei es Instant oder digitaler Euro oder ähnliches. Und umgekehrt darf man jetzt klick, klick, tab. Also jetzt darf man plötzlich den Kunden auf beiden Betriebssystemen was anbieten. Das ging jetzt 6, 7, 8 Jahre nicht. Ja. Und das werden auch die Banken tun. Also viele der innovativen Banken, jetzt schon klar, geht das los in Q1 und dann Q2, beginnen die Kundenreise zurückzuholen und vielleicht die Geschäftsmodelle anders zu definieren. Und dann sind wir genau in dem letzten Drittel des Formatwechsels. Jetzt fallen die Chips und hoffentlich sind viele gut vorbereitet, wie man jetzt noch das Schachspiel gewinnt. Und ja, wenn wir da helfen können, dann ist das genau die Aufgabe gewesen.
Jetzt gibt es ja einen Trend im Payment, der schon sehr, sehr lange kommuniziert wird. Und jetzt, ich habe heute wieder gelesen, 2025 wieder, die virtuelle Karte. Ja. Also die virtuelle Kreditkarte, CP, also generell, es wird alles virtuell aufgrund der Situation, wie du es auch beschrieben hast, mit den Wallets und so weiter. Da seid ihr dann extrem gut aufgestellt, oder was das Thema betrifft.
Richtig, denn physische Plastik ist schon noch eine schöne Sache zu halten, aber sobald man etwas tokenisiert, ein Konto tokenisiert, ist natürlich unglaublich viel mehr möglich. Diese Tokens können ein Eigenleben entwickeln, indem sie bestimmte Zeit ablaufen, indem sie mehrfach benutzt werden, indem sie gewisse Regeln zulassen. Ja, die berühmten Dinge wie eine Netflix dann jeden Monat aufs Konto zugreifen darf mit gewissen Regeln. Also das, dann geht es gleich ums programmierbare Geld oder programmierbares Konto. Jetzt wird es wirklich spannend. Und das ist eben dieses letzte Drittel des Formatwechsels, der sich dann plötzlich doch alles ändert. Und dann am Ende ganz andere Firmen vielleicht hier die Verknüpfungen, die Mehrwerte schaffen und nicht mehr die, die es vorher getan haben. Sind Payment vielleicht anders, weil eben die Firmen Mastercard, Visa wirklich beeindruckende Firmen sind, die sind top, das sind Top-Leute, die kennen das ganz genauso und die machen ja super Lösungen, auch für die Welt vielleicht nach der Karte. Von daher ist auch gut, wenn die weiter den Markt nach vorne pushen, aber das wird wirklich spannend, in den nächsten 3 Jahren fallen da viele Chips.
Jetzt ein Thema, was auch im Payment in den Trends drinnen ist, sind die Kryptowährungen. Ja. Ja. Und auch in der Verbindung mit dem normalen Geschäft sozusagen, wie würdest du das interpretieren oder sehen?
Zwei Themen. Das eine sind Stablecoins, die man nicht so als Krypto bezeichnen kann, aber das vor allem jetzt durch die Stripe-Akquisition von Bridge für 1,1 Milliarden. Der Stablecoin-Markt ist volles Rohr. Also das wird auch im 25 dafür sorgen. Was heißt das genau? Das heißt, dass man diese virtuellen Coins, also die Euro oder Dollar, programmierbar hat und plötzlich zwischen Ländern, zwischen Systemen diese Gelder in Millisekunden verschieben kann und jede Partei wieder bei sich zu Hause die sogenannte wieder offboarden kann in Fiat. Das heißt, die ganzen Wege, wie Geld vorher sich bewegt, die sind auf einen Schlag weggeblasen. Also Stablecoins meiner Ansicht nach sind durch, das wird die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre unglaublich viel disrupten. Und dann haben wir die Krypto, die wirklich also auf einer Blockchain dann leben, zentral oder dezentral. Das ist eher eine politische oder eine soziale Frage. Geld ist das wichtigste Tauschmittel des Menschen. Nur weil wir tauschen können, haben wir so ein gutes Leben. Der Bäcker backt Brot, der andere macht Kleider. Weil wir Geld haben, können wir uns spezialisieren und alle gewinnen. Heute ist es Fiat-Geld. Und wenn wir glauben, es wird in Zukunft privates Geld oder Kryptogeld, ändert sich die gesamte Fabric of Society, also das gesamte Zusammenleben. Da ist das so eine politische Frage. Und ist meiner Ansicht nach kommt die Zeit von Krypto eindeutig. Jetzt ist nur die Frage, wie es dann politisch ausgeht. Wenn ich Herr über Fiat-Geld bin, dann kann ich das nicht zulassen, weil ich da sehr die Kontrolle verliere. Und dann muss ich dem was entgegensetzen, zumindest so der Glaube. Und deswegen würde ich es eher politisch sehen und sozial sehen. Technisch werden die Dinge alle gelöst. Die besten Programmierer zurzeit, die im Payment oder auch generell technisch unterwegs sind, sind in diesem Thema. Das ist die brillantesten Leute, die Geschwindigkeiten, Latency, das ist alles keine Hexerei, das wird gelöst.
Jetzt bist du ein Visionär, wie wir festgestellt haben. Ist das auch ein Thema für Bluecoat, zum Beispiel die Stablecoins?
Absolut. Also wir setteln jetzt, wenn wir mit unseren Scheme-Partnern unterwegs sind, merken wir die Komplexität. Das Geld muss vom Bluecoat-Scheme jetzt ins italienische Scheme, jetzt haben wir das international. Viel einfacher, wenn jeder Roaming-Partner hat eine Stablecoin. Wir machen dann ein sogenanntes Atomic Settlement. Das heißt, jede Transaktion kann in Real-Time bei beiden Systemen den Ausgleich schaffen. Und wenn System A erst am nächsten Tag um 12 Uhr wieder Fiat braucht, dann soll es das selber offboarden. Das ist uns dann nicht mehr. Also man kann enorme Komplexität rausnehmen und auch Kosten. Aber wieder das Gleiche, bei jedem Netzwerkprodukt sind es am Schluss Menschen. Also die andere Partei muss das auch verstehen, wollen, können. Ja, nur dann geht's. Aber Stablecoins für unsere Roaming-Nummer wäre genial und wir sind auch schon dran, an den ersten Schritten das zu tun. Ja.
Jetzt würde ich gerne, bevor wir zum Payment-Quiz kommen, von dir gerne wenn möglich zwei Trends für 2025 hören, die du siehst.
Erster Trend, bin ich felsenfest überzeugt, ist der iOS Double Tap.
Okay.
Das kommt so wie das Amen in der Kirche. Die Norweger haben letzte Woche das erste iOS Double Tap auf einem Domestic Scheme, Bank Accept. Also es kann noch keiner auf den International Guardrails, aber das kommt. Mhm. Und das wird explosiv, weil viele in der Payment-Branche glauben, man kriegt den Kunden nicht mehr weg von Apple Pay. Mhm. Und ich glaube, die andere Seite ist recht. Der Kunde, solange es convenient ist und funktioniert, ist es eine Brandfrage. Und ein Schweizer liebt Twint, ein Norweger liebt Vips, ein Schwede liebt Swish und ein Spanier liebt Bizum. Wenn die sagen, willst du Doppelklick Swish machen überall, dann wird ein guter Prozentsatz sagen, ja okay. Ja. Mhm. Und unter den Kulissen gar nicht verstehen, was da disruptiv sich gerade ändert. Also von dem her, ich glaube, einer der spannenden Dinge to watch ist genau das. Und der zweite, ja, vielleicht Trend ist, wenn ich jetzt in einer Bank bin, dass mein Job ist und ich muss Payment machen, das ist irre, wie viele Themen da herumschwirren. Ich muss regulatorisches Dinge erledigen. Ich höre was von Vero, ich höre was von Emsa, der Blue Coat Mensch geht auf die Nerven, dann habe ich, also irre, also man kennt sich ja wirklich nicht mehr aus. Wie soll man aus dem eine wirklich gute Strategie schaffen, die dem Kunden was bringt, die der Bank was bringt? Und darum trennt, glaube ich, hoffentlich lichtet sich das ein wenig, wie das alles zusammengehört, weil ich kenne wenige Leute jetzt in dem Space, die wirklich eine Idee hätten, wie könnte das alles zusammenpassen? Und das muss trennen, das ist vielleicht Hoffnung oder Trend, das muss passieren, weil sonst ist Schockstarre, mhm, ja, und keiner macht was Vernünftiges, weil man wartet, was zu tun wäre. Und das kann sich Europa nicht leisten. Also Trend, es lichtet sich und die richtigen Dinge passieren. Zugegeben, Klammer auf, ein Stück Hoffnung dabei.
Es ist natürlich ein Aufruf an alle, die glauben, das zu wissen, das auflösen zu können, ruft den Chris an oder schreibt ihm eine E-Mail. Nein, Spaß beiseite. Kommen wir zum Payment Quiz. Welche Trends siehst du in der Zukunft beim Bezahlen?
Also es wird noch mehr in den Hintergrund rücken, noch schneller, noch unsichtbarer. Also ich glaube, das ist allen klar. Aber ich glaube, viel mehr geht Richtung Konto auf beiden Betriebssystemen und programmierbar.
Welches Zahlungsmittel verwendest denn du am liebsten?
Ich verwende, klar muss ich, aber wirklich, also ich verwende natürlich Blue Coat mit Passion, ich muss, aber seit, ich darf schon tappen, also für uns, wir haben es schon freigeschalten intern, das ist schon, ja, Gänsehautmoment, weil man vielleicht so eingebettet in diesen Blödsinn ist, aber wenn ich da plötzlich Code scanne und Terminals tappe, die von Blue Coat noch nie was gehört haben, das ist schon, wenn man versteht, wie da die Bits fließen und deswegen, ja, mit Blue Coat NFC gerade heute bezahlt und das macht schon Spaß.
Jetzt habe ich die Frage ein bisschen umformuliert, nämlich die Frage würde sonst heißen, bei welchem Händler hast du zuletzt eingekauft, Zahlungsmittel und Kanal? Zahlungsmittel ist mir jetzt klar natürlich, aber jetzt würde mich schon der Kanal, ist es vor Ort gewesen oder war es ein E-Commerce?
Nein, war vor Ort und das ist neben unserem Büro, ist eine Trusted Billa Filiale und ganz langweilig okay, zum Mittag etwas holen gegangen. Ne?
Welches Zahlungsmittel oder, ja, machen wir Zahlungsmittel, war deiner Meinung nach prägend für die internationale Händlerlandschaft?
Für die internationale Landschaft, ich muss schon sagen, PayPal ist ein Wegbegleiter von unglaublich viel, also das vor allem natürlich im Internet und offline, also vor Ort Zahlung, muss man sagen. Apple Pay, auch wenn nichts erfunden wurde technisch, also wirklich nichts, weder die Rails noch die Rules, nichts, es ist wunderschön verpackt und hat viel verändert, dass Leute sich sogar einen Apple Pay Akzeptanzkleber an die Tür kleben, obwohl das, wie wir alle wissen, nichts zu tun hat. Also beeindruckend. Ich würde sagen, PayPal und Apple würden bei mir da die Fahne machen. Und wenn man ganz international denkt, die Alipay Plus-Kollegen, das ist schon ein großes Kino. 1,6 Milliarden Nutzer, das können wir in Europa und Amerika gerade mal versuchen. Ja.
Welches Zahlungsmittel oder Akzeptanz würdest du dir gerne für die Zukunft wünschen?
Ich würde sagen, ich habe da jetzt wirklich Anweis, den Mix schon gerne. Es macht Sinn, wenn es verschiedene Wege zum Konto gibt und niemand da so die alleinige Hoheit hat, das macht es auch spannend. Deswegen, ich bin da sehr pragmatisch, was immer dem Endkunden was bringt und dem Händler soll seine Daseinsberechtigung haben. Das Schöne ist, der Markt ist so groß, da habe ich keine Worry, dass da jemand leer ausgeht.
Die letzte Frage, und das ist ganz interessant, nämlich, weil du wurdest ja von, ich glaube, von 4 Personen vorgeschlagen, dass du in den Podcast kommst. Okay. Ja? Und jetzt wäre meine Frage an dich, wem würdest du gerne in den Podcast hören?
Würde ich sagen, zwei Menschen, aber gut, muss es realistisch sein, wir können es versuchen. Also der eine, der in Europa, man kann ihn mögen oder hassen, aber der in Europa schon Maßstäbe setzt, ist der Nick von Revolut. Mhm. Ja. Das ist schon auch in seiner Art, warum und wie er Dinge tut. Jetzt hat er 50 Millionen aktive Nutzer und ich meine, du bist auch ewig lang in dem Geschäft. Ich kann mich noch erinnern, wie da eine Million war, alles so hätte kann ja nicht gehen und was soll denn das? Und irgendwann haut es die Litauen zusammen und das war, und da wurden es 2 Millionen, da wurden es 5 und da wurden es 10, jetzt sind es 50. 50. Und Anders Lasch hat er dann auch gesagt, also es sollten jetzt 100 sein mit Ende nächstem Jahr. Das ist schon verrückt. Ja? Und also da ist ein spannender Gast, das kann ich versprechen. Mhm. Also, und der zweite, wenn man sagt, nicht europäisch, sondern wirklich jemand, der Formatwechsel, also am Laufwechsel macht, ist der Elon Musk. Mhm. Also jetzt hat er dann 2 Drittel seiner Lizenzen für XPay hat er zusammen in den USA. Seine X-Kunden sind aber in Indonesien und, also in vielen Ländern, wo es anders zugeht. Und wie der das dann wieder crackt, das wird super spannend und das wird auch einiges bewegen. Also Die zwei, würde ich sagen, sind spannende Gäste für den
P19. Und das ist jetzt für mich fürs neue Jahr natürlich sofort eine steile Vorlage. Ich möchte auch sehr viel erreichen, da muss ich mir jetzt dranhängen. So, zum Abschluss möchte ich mich recht herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr A, bis zum Ende zugehört habt, B, und so hoffe ich doch, dass euch der Podcast gefallen hat. Bitte abonnieren nicht vergessen und Chris, vielleicht gibst du uns noch ein paar so Wörter, also Sätze mit für zum Abschluss. Oder Wörter, wie du immer magst. Also bei dir ist ja.
Na, erstmal ein Danke an dieses schöne Land und alle Menschen, weil Payment ist so ein sozialer Vorgang. Wir konnten und können das, was wir tun, nur machen, wenn andere zumindest zuhören oder sogar mitmachen. Also von daher, so verrückt die Idee ist, ein Danke an die, die schon mitmachen oder die, die es zumindest überlegen. Und das ist wahrscheinlich die Nummer eins, weil sonst bringt das alles nichts. Ja? Also von daher, die Tür bei uns, da ist immer offen, die unsinnigsten Dinge zu brainstormen. Vielleicht auch nur, wo es hingeht, muss damit Blue Code nichts zu tun haben. Wir machen es gerne. Wir haben über die Zeit jetzt auch, glaube ich, viel kennengelernt, Trends, wie haben es andere gemacht, was funktioniert, was nicht. Also vielleicht die Worte zum Schluss. Dialog ist der einzige Weg, wie man so ein soziales Produkt wie Payment hinbekommt und da immer gerne alle Türen offen.
Und jeder, der sich gerne das Thema mal anschauen möchte, glaube ich, das ist auch ganz spannend. Wir haben ganz am Anfang im ersten Teil darüber gesprochen. Du hast ja Mitarbeiter, die sehr, sehr lange schon in der Branche sind und die haben ja keinen Beruf mehr. Ja, also das vielleicht noch einmal ansehen und wirklich viel lernen dabei. In diesem Sinne sage ich Tschüss, Adieu, guten Morgen, guten Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Tschüss.
Und danke, wieder.